Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wenn Sie gerade ein kleines Nachmittagstief haben, dieser Trailer hier zum Film Peninsula, der könnte helfen. Zumindest ganz schön wach macht der. Und es geht immer so weiter. 2 Minuten, allerhöchste Blockbuster-Energie, Explosion, schnelle Autos und viele Zombies. Das klingt in der Kombi ehrlich gesagt ein bisschen platt, ich weiß, aber an dem Film Peninsula gibt es ziemlich große Erwartungen, weil der Vorgängerfilm Train to Busan, der gilt mittlerweile fast schon als Klassiker des Zombie-Genres, weil er zwar sehr blutig, aber auf eine sehr eigene Weise viele soziale Fragen behandelt. Ob das bei Peninsula jetzt genauso ist, wenn man nicht nur den Trailer sieht, sondern den ganzen Film, sprechen wir gleich drüber, über den Film und über die südkoreanische Blutaffinität im Film. Hier im Kompressor heute mit Massimo Maio. Schönen Nachmittag wünsche ich. Splatter und Horrorelemente spielen im südkoreanischen Kino eine ziemlich große und auch eine besondere Rolle, scheint mir. Parasite ist da mit seinen Blutszenen ja noch ein ziemlich harmloses, aber ein sehr bekanntes Beispiel. Heute kommt ein südkoreanischer Horrorfilm in die Kinos, an den es ziemlich hohe Erwartungen gibt. Peninsula, ein Zombie-Film von Regisseur Sang Ho-yeon. Der ist bekannt geworden durch seinen sehr gefeierten Vorgängerfilm Train to Busan. Auch Horror, aber mit viel Sozialkritik. Und jetzt eben der Nachfolger Peninsula. Anke Lewecke hat den Film gesehen und weiß, ob er die Erwartungen erfüllen kann. Hallo.
Hallo.
Sprechen wir erstmal vielleicht über die Geschichte. Was ist das für ein Setting? Um wen? Um was geht's da?
Also 4 Jahre sind vergangen mittlerweile. Das Virus hat sich weiter ausgebreitet. Südkorea ist ein Geisterland, wurde international unter Quarantäne gestellt. Ein paar haben es in andere Länder geschafft. Viele, viele Südkoreaner wohnen jetzt aber auf großen Kriegsschiffen, weil kein anderes Land sie reingelassen hat. Und Jung Seok hat es aber ist ein Soldat früher gewesen, der hat es nach Hongkong geschafft. Dort lebt er aber als Außenseiter, weil er ja vielleicht ansteckend sein könnte. Und dann bekommt er dieses Angebot.
Ihr schnappt euch den Truck und kommt mit dem Geld zurück. Das macht 2,5 Millionen Dollar pro Kopf. Wenn ihr lebendig zurückkommt.
Also er kehrt in die Hölle zurück, um das Geld zu holen. Es sind noch 3 andere Menschen mit dabei und sie finden dann in Seoul angekommen ziemlich schnell den Transporter, das Geld, und sie finden sich aber auch in einer Zombie-Apokalypse wieder. Das meint, die Zivilisation ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Es gibt keine Moral mehr und die Überlebenden jagen die anderen Überlebenden. Dabei sind sie gar nicht an das Geld, kann man ja eh nichts mehr mit kaufen. Interessiert aber Jung Seok hat auch ein Satellitentelefon dabei und damit könnte man ja vielleicht die Flucht schaffen. Deshalb versuchen sie, dieses Satellitentelefon ihm abzujagen, und weil die Zombies nachts nicht sehen können, jagen sie immer Leuchtkugeln in den Himmel, dann wird es schön hell und dann kommen die Zombies aus allen Ecken und Winkeln und nicht wie in den guten alten George Romero-Zeiten getorkelt, sondern sie sind ziemlich wendig und verfügen über eine ungemeine Sprungkraft.
Das klingt jetzt alles irgendwie nach so einem Thriller mit Zombie-Zutaten, aber noch eher typisch, würde ich sagen, nicht so außergewöhnlich.
Ja, kann man so sagen, aber das südkoreanische Kino ist ja für seinen Exzess so in allen Lebenslagen und Situationen bekannt. Und ein Leitmotiv des Zombie-Genres ist doch, dass der Mensch des Menschen Wolfs ist. Und das wird hier wirklich in einer Gewaltorgie im buchstäblichen Sinne veranschaulicht, weil die Überlebenden jagen eben andere Überlebende und veranstalten dann Gladiatorenkämpfe. Also die werden dann mit nacktem Oberkörper in eine Arena gelassen, dann gehen die Tore auf und die Zombies kommen rein.
Ja, da hört man die Arena ganz deutlich.
Ja, und wenn man das sieht, dann glaubt man sich wirklich nicht mehr im 21. Jahrhundert, sondern denkt eher ans alte Rom und Brot und Spiele. Also das fand ich schon ganz gut. Und eine andere originelle Idee finde ich, Jung Seok wird von 2 Mädchen gerettet. Die eine ist 14, kann super Auto fahren. Und wenn sie mal in der Sackgasse landet, dann ist da noch die kleine 8-Jährige. Die hat so Modellautos mit vielen bunten Lichtern. Die kann sie fernsteuern. Und das ist dann schon ein tolles Bild, wenn diese Autos losfahren und die Zombies dann dem Auto hinterherrennen.
Das sieht man auch im Trailer ganz wunderbar, habe ich mir vorhin auch schon angeguckt. Jetzt muss man natürlich Peninsula vergleichen mit dem Vorgänger Train to Busan, über den wir auch schon gesprochen hatten. Der hat ja einfach Maßstäbe gesetzt im Zombie-Genre. Kann Peninsula da irgendwie dran anknüpfen, was draufsetzen?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also einerseits ist dieses apokalyptische Setting schon ganz gut gemacht. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Computeranimation. Aber es hat schon Qualitäten. Aber bei Train to Busan breitet sich ja das Virus erst noch aus. Das heißt, du hast mehr Zeit, erstmal die Personen einzuführen. Und die kamen eben alle aus dem südkoreanischen Alltag. Also da hast du den überarbeiteten Vater, der von seiner Frau getrennt lebt. Ja, und der nicht den Geburtstag seiner Tochter vergisst, aber das Geschenk. Na, hören wir es uns mal an.
Hast du gedacht, ich vergesse es? Herzlichen Glückwunsch. Na los, mach's auf. Was denn? Gefällt's dir nicht?
Das war dein Kindertagsgeschenk.
Ja, und die beiden sitzen dann eben auch in dem Zug nach Busan. Und diesen KTX-Zug muss man sich so ein bisschen wie den ICE hier vorstellen. Also du hast eben alles drin. Du hast so die Hipster-Mädchen drin mit ihren Adiletten und Tennissocken, die sich dann in Monster verwandeln. Du hast eben die Bahnangestellte in der blauen Uniform, die sich nicht mehr verbeugt, sondern zubeißt. Und der Zug ist natürlich so ein klaustrophobischer Ort. Also das ist alles so eng und beengt. Und dann ist es auch kein Zufall, dass der Zug eben nach Busan fährt, weil das ist ein historisch aufgeladener Ort. Im Koreakrieg war es der einzige Ort, der eben nicht von der kommunistischen Truppe eingenommen wurde. Und wenn der Zug dann sich Busan nähert, erschallt auch so ein altes Kriegslied.
Also lauter soziale, gesellschaftliche Bezüge, die da drin stecken. Und wenn ich richtig verstehe, fehlen die bei Peninsula so ein bisschen.
Ja, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Am Anfang gibt es so internationale Nachrichten, da siehst du, wie die Nordkoreaner die Grenze dicht gemacht haben. Und Nordkorea als Pufferzone hätte man doch mal mehr rausholen können. Und es gibt doch auch diese Tunnelanlagen, die die Nordkoreaner gebaut haben vor 30 Jahren, um Seoul mal zu erobern. Das hätten jetzt mal die südkoreanischen Überlebenden in die andere Richtung übertragen können. Also da bleibt der Film, hätte manchmal so noch andere Lesarten können. Von den Schiffen, wo die Koreaner jetzt leben, die Südkoreaner, habe ich ja schon erzählt. Und da hätte man auch noch mehr, denke ich, rein interpretieren können, wenn man mal vielleicht in diese Schiffe reingegangen wäre. Weil die Südkoreaner sind ja immer von den großen Mächten überrollt worden, waren eine Marionette, ein Spielball. Und jetzt werden sie auf einmal von den Mächten allein gelassen. Also dieses Gefühl hätte, glaube ich, dem Genre auch noch mehr Horror und so, ja, was Lebendiges eingeflößt.
Das sind jetzt aber auch viele spezifisch südkoreanische, koreanische Bezüge, die Sie da mit rein lesen und sehen. Braucht man die, um den Film in seiner Gänze genießen zu können, verstehen zu können?
Nee, braucht man nicht. Aber insgesamt bin ich doch auch manchmal dann mit dem südkoreanischen Kino überfordert. Das muss ich sagen. Also es gibt zwei erfolgreiche Filme. Es sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Beide haben über 18 Millionen Zuschauer in Südkorea gemacht. Und da kann man wirklich so die Theorien von Siegfried Krakauer, der ja gesagt hat, dass die Leinwand der Schauplatz unbewusster und kollektiver Ängste ist, das kann man da so richtig sehen. Das sind völlig andere Ängste und Erfahrungen. Also das ist zum einen so ein für mich sehr bräsiger Historienfilm, Der Admiral, 18 Millionen Zuschauer, spielt im 16. Jahrhundert. Es geht eben um einen Seefahrer, der es geschafft hat, die japanische Invasion zu verhindern. Und das ist ganz interessant, der kam 2014 in die Kinos und da war eben die südkoreanische Gesellschaft erschüttert von den ganzen Korruptionsskandalen der Park-Regierung und hat sich auf einmal jemanden gewünscht, also einen Kommandanten, der das Land wieder so in Sicherheit fährt. Also so, man kann immer viel reinlesen. Und der andere Film, der kam dieses Jahr in die Kinos, auch hier, der heißt Spicy Chicken Extreme Job. Da geht es um so eine Loser-Einheit von Polizisten. Und diese Loser haben sowas Burleskes. Und das Burleske findet man immer wieder im südkoreanischen Kino, weil es sind so Leute, die wirken wie aus der Zeit gefallen. Da darf man nicht vergessen, es gab eine Wirtschaftsmoderne, aber nicht alle haben jetzt erfolgreichen Business aufgemacht, wie diese vier Polizisten und die eine Polizistin. Das ist so eine, ja, wirklich eine Losertruppe, aber haben so eine Bauernschleue und schaffen dann doch einiges. Und dieser Film endet dann mit so einem riesigen Showdown nur mit Fäusten. Und da fühlt man sich doch ein bisschen an Asterix und Obelix erinnert, wenn es dann so einen stinkenden Fisch im Dorf gab und alle sich verprügelt haben.
Anke Lewecke über den südkoreanischen Film allgemein und natürlich über Peninsula, der neue Film von Sang Hong-yeon, der in Korea jetzt schon mit der erfolgreichste Film des Jahres ist und ab heute dann auch in Deutschland zu sehen ist. Vielen Dank fürs Erzählen und Einordnen, Anke Lewecke.
Tschüss.
Wie niedlich, wie cute ist ein Vogel? Ist schon ziemlich süß, sagen wir mal vielleicht mal 0,75. Ein Affenbaby noch süßer, mindestens 3,75. So genau steht es zumindest in einem Spielquartett, das in der neuen Ausstellung Hashtag Cute zu sehen ist. Die läuft im NRW-Forum in Düsseldorf, versammelt sehr vieles Pinkes, sehr Cutes, Niedliches, aber zeigt auch auf, wie viele dunkle Abgründe sich in und hinter der Cuteness auftun. Hashtag Cute, Inseln der Glückseligkeit, so fragt die Ausstellung. Und unsere Reporterin Berit Hempel hat sie für uns besucht.
In rosafarbenem Tüllkleid, inmitten von Kuscheltieren und vor bonbonfarbener Torte wartet die Sängerin Melanie Martinez in dem Musikvideo Pity Party auf Geburtstagsgäste. Die Popkultur, so zeigt es die Düsseldorfer Ausstellung, steckt voller Cuteness.
Cute benutzen wir als Überbegriff für ganz viele verschiedene Erscheinungen, von süß, niedlich, putzig, goldig bis über Kawaii. Kawaii ist die japanische Spielart, also Hello Kitty wäre ein ganz populäres Beispiel, an dem man auch zeigen kann, dass eben diese Ästhetik des Cuten auch zum Beispiel ordnungs- und regulatorische Formen annehmen kann. Also was weiß ich, in Japan gibt es eben Absperrungen mit Hello Kitty drauf.
Erklärt Kuratorin Birgit Richard. Süß sind sie, die kleinen Roboter im Affenflauschkostüm, der dicke Hamster, der auf einem Foto durchs Feld trappelt und die niedlichen Katzenpfoten von unten fotografiert. Gerade in Zeiten von Corona habe Cute Konjunktur.
Wir wollen uns trösten lassen, wir wollen ganz viele Katzenvideos gucken oder Hundevideos. Also das heißt, es ist eigentlich die Zeit jetzt, um das Cute zu feiern, aber eben auch als subversives Element. Das haben wir auch in dieser Ausstellung versucht, indem man eben auch die Schattenseiten betont.
Zum Beispiel, dass Cuteness uns verleitet, übergriffig zu werden, Macht auszuüben, indem wir Babys in die speckige Wange kneifen, Hunden süße Schleifen umbinden. Oder in dem Animationsfilm der 25-jährigen Brenda Lien wird das besonders deutlich, Tiere quälen. Niedliche Katzen bewegen sich im Stil von Malen nach Zahlen durch einen undefinierten schwarzen Raum, bis sie schließlich ersäuft, gequetscht, gehäutet werden. Im kindlichen Stil gezeichnet, zeigt der Film grauenhafte Bilder. Es sind diese künstlerischen Arbeiten zu den Themen Grenzüberschreitung und Transformation, die diese Ausstellung im NRW-Forum so spannend machen. Eine verstörende Fotoarbeit von Ann-Sophie Kästelein mit einem Mädchen, das ein rosa Gewehr in einem rosa Futteral trägt. Von Miguel Delis aufgetürmte Plastikspielsachen wie kleine Einhörner, bunte Hawaii-Ketten, Hörnchen mit blauem Eis, die in ihrer Masse erschlagen. Es braucht nur kleine Veränderungen, damit Cuteness umschlägt ins Grauenhafte. Spitze statt runde Zähne, gelbe statt blaue Augen oder offene Gedärme statt eines kleinen Hundekörpers. Birgit Richard zeigt auf das großformatige Porträt zweier Männer mit nacktem Oberkörper, metallenen Hörnern, schwarzen Hasenohren.
Hier in diesem speziellen Fall haben wir eben die Transformation zwischen Mensch und Tier. Also in weiteren Bereichen würde ich das Manimal nennen. Das ist ein Bereich aus den Computerspielen, wo einfach über Fehler plötzlich Mischgestalten, Chimären entstehen aus Menschen und Tieren. Und hier, diese beiden Herren sind ja offensichtlich nicht niedlich oder weniger niedlich als doch vielleicht verstörend, bedrohlich.
Soziale Medien steigern die Verbreitung von Cuteness. Menschen lassen in Filmen ihren Papagei für sich sprechen, inszenieren sich für Fotos als Panda, drücken sich durch lustige Bildchen im Netz aus, mit Schrift als Meme oder als Bewegtbild in GIFs. Die KünstlerInnen in der Ausstellung spielen in Bildern, Filmen und Skulpturen mit diesen Elementen, machen den gejagten Hasen zum Jäger mit Gewehr, verwandeln Hieronymus Boschs Garten der Lüste in die Gegenwart, in eine digitale Welt aus rosa Herzen, Teufelsemojis und Wundertüten. Cute ist nicht immer süß und niedlich, cute ist vielschichtig, abgründig und manchmal selbstzerstörerisch. Die am Ende ihres Musikvideos gar nicht mehr niedliche Sängerin Melanie Martinez die in ihrer Puppenstube vergeblich auf ihre Geburtstagsgäste gewartet hat, setzt ihre bonbonfarbene Insel der Glückseligkeit schließlich in Brand und raucht dabei, etwas angestrengt, die Zigarette danach.
Manchmal nur ein Augenblick entfernt, der Abgrund hinter der Niedlichkeit. Hashtag cute, Inseln der Glückseligkeit, so heißt diese neue Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf. Morgen geht's offiziell los und zu sehen ist die Ausstellung dann bis zum 10. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit individuelle Existenz allgemeingültig mache, sagte Akademiesekretär Mats Malm. Antje Passenheim aus New York.
Louise Glück wurde in New York geboren und wuchs auf der vorgelagerten Halbinsel Long Island auf. Schon als Kind fing sie an zu schreiben, verriet sie in einem Interview. Ihr Vater habe immer Knittelverse geschrieben, also hätten ihr Bruder und sie es nachgemacht. Für ihre Lyrik erhielt Glück unter vielen Auszeichnungen auch den renommierten Pulitzerpreis. Sie gehört zu den Poet Laureates, den lorbeergekrönten Dichterinnen der USA. Glick ist zurzeit Residenzkünstlerin an der Yale-Universität.
Mehr zum Literaturnobelpreis erfahren Sie hier im Deutschlandfunk Kultur in wenigen Minuten. Der Schriftsteller Günter de Bruijn ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren, wie der Landkreis Oder-Spree unter Berufung auf de Bruijns Familie mitteilte. Zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet. De Bruijns Werk besteht unter anderem aus autobiografisch gefärbten Romanen und Erzählungen, die sich kritisch mit dem Privatleben der Kulturschaffenden in der DDR auseinandersetzen. De Bruijn galt als ein ruhiger Schriftsteller, dessen kritische Worte deswegen aber umso mehr galten. Nach der Wiedervereinigung schrieb er vor allem Sachbücher. Großen Erfolg hatte er in den 1990er Jahren mit zwei Büchern zu seiner Autobiografie. Um Kulturschaffende der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen, wollen die Grünen heute einen 10-Punkte-Plan vorstellen. Parteichef Robert Habeck sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur, die Kulturbranche falle in der Krise durchs Raster. Daher schlage man vor, mit einem festen und unbürokratischen Zuschuss von 2% des Vorjahresumsatzes die Veranstaltungsbranche zu unterstützen.
Wie soll die, und das ist der Unterschied zu den anderen Wirtschaftszweigen, wie soll sie denn nicht durchgeführte Veranstaltungen jemals wieder aufholen? Und für die Solo-Selbstständigen, die sich ja nicht gegen Arbeitslosigkeit staatlich versichern können, das kann man privat machen, aber niemand tut das, weil es sehr, sehr teuer ist, schlagen wir eine Art Kurzarbeitergeld vor. Wir nennen es Existenzgeld, das auf 1.200 Euro begrenzt ist, dass man nicht zum Sozialamt gehen muss und sagen muss, ich gehe jetzt in Hartz IV. Das tun nämlich viele Menschen nicht aus der Scheu und auch aus der Bürokratie, die damit verbunden ist.
Die iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi ist frei. Das bestätigte ein Sprecher der Justizbehörde in Sanjshan im Nordwesten des Iran. Mohammadi war wegen Propaganda gegen das islamische Regime zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt kam sie nach 8,5 Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Die Journalistin und Autorin Narges Mohammadi ist eine der bekanntesten Frauen- und Menschenrechtlerinnen im Iran. Vor ihrer Verhaftung war sie dort Vizepräsidentin und Sprecherin des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger. 2016 erhielt sie den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Lyrik also mit den USA und mit einer Autorin hatten ja sehr viele gerechnet in diesem Jahr. Lyrik hatten aber viele nicht auf dem Schirm, wenn es um den Literaturnobelpreis geht. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht wenige Menschen, die das Werk von Louise Glück nur sporadisch kennen. Was ihre Lyrik ausmacht, wie sie klingt, worum es in ihrer Arbeit geht, darüber sprechen wir mit dem deutschen Lyriker Steffen Popp in ungefähr 15 Minuten hier im Kompressor. Hallo. Aus bildender Kunst Computerspiele machen. Mit den Bildern von Jakub Puszalski geht das ziemlich gut. Der ist polnischer Maler und der kombiniert sehr gerne so futuristische, riesige Kampfmaschinen zum Beispiel mit real-romantischen Naturbildern. Also zum Beispiel gibt es ein Bild, da ist ein Acker im Schnee zu sehen, eine Bäuerin mit einem Kopftuch und dazu dann ein schwarzer, fast zombieartiger Mähdrescher. Das kann man sich sofort auch als Game-Kulisse vorstellen und genau das gibt es jetzt auch. Das Spiel heißt Iron Harvest 1920+. Und Spielekritiker Markus Richter, der hat sich das angeschaut und der hat es auch durchprobiert.
Wer die Gemälde von Jakub Puszalski kennt, erwartet vielleicht riesige, haushohe Dampfmaschinen mit Kanonen, die auf etwas ungelenkten Stahlbeinen durch die Landschaft stapfen und dabei Tod und Vernichtung säen. Aber Iron Harvest beginnt viel harmloser. Mit einer Schneeballschlacht.
Was? Was heißt, ich kann nicht mitspielen? Mädchen können nicht werfen und rennen. Das stimmt nicht.
Und was willst du dagegen machen? Heulen?
Mitnichten. Anna Koos, die Hauptheldin der ersten Geschichte von insgesamt drei, die Iron Harvest im Einzelspielermodus erzählt, wird bald schon zur führenden Ikone der Widerstandskämpfer von Polanien gegen die Besatzungsmächte aus Rusvit.
Anna die Große, Freiheitskämpferin, Schützin, Bärenreiterin.
Im eigentlichen Spiel geht es dann aber vor allem um die riesigen Kampfmaschinen.
All diese Zerstörung.
Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die Größeren können mitten durch ein Haus laufen.
Und auch wenn das gewaltig klingt und die gehenden Panzer mit Flammenwerfern und Kanonen große Schlagkraft haben, so kolossal und beeindruckend wie auf Rujalskis Gemälden sind sie dann doch nicht, nur eben etwas größer und gefährlicher als normale menschliche Einheiten. Das mag an der klassischen Ansicht für Echtzeit-Strategiespiele liegen, die Iron Harvest bietet. Man schaut leicht schräg von oben auf das Schlachtfeld und steuert mit Maus und Tastatur die umherwuselnden Einheiten. Riesige Größenunterschiede lassen sich so schwer darstellen. Die Spielmechanik ist klassisch. Infanterie ist schwach gegen die Kampfmaschinen, die lassen sich gut mit Kanonen besiegen, die man wiederum recht gut mit Infanterie vom Feld räumen kann. Auch wenn es in Wirklichkeit ein bisschen komplexer ist, taktisch funktioniert Iron Harvest wie ein elaboriertes Schere-Stein-Papier, so wie es eben seit Jahrzehnten in Echtzeitstrategiespielen ist.
Naja, so gut wie es eben möglich ist.
Und das ist spielerisch auch die größte Schwachstelle. Iron Harvest ist nett. Die Einheiten sind interessant designt, die Kämpfe manchmal etwas langatmig, aber ausgewogen. Aber es gibt nichts Neues, Anregendes. Ab vom Setting hat man das so oder so ähnlich schon mehrfach gespielt und Iron Harvest ist weit davon entfernt, das Genre meisterhaft, also mehr als nur solide, umzusetzen. Und leider kann das auch der Fortgang der Geschichte nicht mehr kompensieren.
Die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan. Wir wollen auch den Bürgern helfen. Und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut. Hoffnung.
Wann immer sich ein zartes Pflänzchen des Hinterfragens oder der Besinnung andeutet, geht es im allgemeinen Kriegsjubel und Patriotismus wieder unter. Gerade der Patriotismus hinterlässt ein schales Gefühl. Es wirkt so, als werde hier ein dünner Mantel der Fiktionalität auf einen von Nationalstolz gefärbten Umgang mit dem realen historischen Verhältnis zwischen Polen und Russland gelegt.
Aber zuerst muss ich Papa begraben.
Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht.
Und auch die Hauptheldin bekommt eigentlich keine eigene Geschichte, sondern wird vor allem über das Sterben wichtiger Männer in ihrem Leben und des ständigen Hinterfragens ihrer Rolle als starke Frau definiert.
Ist das euer Ernst? Das Mädchen gibt jetzt die Befehle?
Klappe, sie weiß, was sie tut.
Es scheint wirklich, als würden alle vielversprechenden Ansätze in Mittelmäßigkeit versenkt. Von Rujalskis beeindruckenden Gemälden bleibt eine eher funktionale Grafik ohne den Zauber der Vorlage. Aus dem Unterschied zwischen Mensch und Riesenmaschine wird doch nur Standard-Gameplay und aus einer interessanten retro-futuristischen Welt eine belanglose Alles-fürs-Vaterland-Story. Man fühlt sich an ein Zitat erinnert, mit dem die Spiele der Fallout-Reihe immer beginnen. Krieg, Krieg ist immer gleich, heißt das. Und Iron Harvest 1920 Plus trägt nichts dazu bei, dass sich das ändert.
Markus Richter, falls Sie dennoch Interesse haben, vielleicht alleine der Bilder wegen, Iron Harvest 1920 Plus, so heißt das Spiel, das ist für Windows PC erschienen und kostet ca. 50 Euro. Gehört hier in Deutschlandfunk Kultur. In Deutschlandfunk Kultur, an diesem Tag, wo die gesamte Literaturwelt wie immer einmal im Jahr nach Schweden guckt.
Nobelpriset i litteratur år 2020 går till den amerikanska poeten Louise Glück.
Louise Glück, Lyrikerin aus den USA, 1943 geboren, nein 42, schon viele Auszeichnungen bekommen und jetzt die größte Auszeichnung, die es gibt natürlich, Literaturnobelpreis. Lyrik ist eine Welt, in der viele Leute gar nicht so tief drinstecken. Was die Lyrik von Louise Glück auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit dem deutschen Lyriker Steffen Popp. Guten Tag, Herr Popp.
Schönen guten Tag.
Sie wird ja für ihre poetische Stimme ausgezeichnet. Das Komitee sagt, Zitat, dass sie mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell mache. Das ist die offizielle Begründung. Trifft es das auch für Sie, strenge Schönheit?
Ja, das ist eine sehr schöne Begründung, obwohl solche Begründungen dann immer ein bisschen darunter leiden, dass sie solche allgemeinen Floskeln, sage ich mal, verbauen müssen. Aber es trifft in vieler Hinsicht eigentlich zu. Also strenge Schönheit, der erste Teil, das hängt schon damit zusammen, dass es eine Autorin ist, die relativ sparsam ist, so im Ton, aber auch in der Art und Weise, wie die Gedichte auf dem Papier aussehen. Also es sind nicht ganz anorektisch, sagen wir mal so. Es gibt schon Text auf dem Blatt, aber sie sind doch sehr wie Skulpturen auch gearbeitet. Und das sieht man schon. Und das Zweite, dass die individuelle Existenz universell wird, das zeigt sich auch in vielen Punkten dieses Werkes. Das eine ist, dass es schon immer von einer individuellen Stimme und also von ihrer Stimme irgendwo ausgeht, von ihrer Biografie auch oft. Aber das wird sofort und eigentlich in allen Texten so transponiert in ganz verschiedene Kontexte hinein. Also in dem ersten Buch zum Beispiel, also nicht in dem ersten Buch, aber in dem ersten Buch, was sehr breite Anerkennung gefunden hat, auch über die USA hinaus. The Wild Iris hieß das, wilde Iris. Ist es zum Beispiel so, dass da Gartenpflanzen im Gespräch mit dem Gärtner oder der Gärtnerin und einer Göttin so verschiedene Fragen der Existenz verhandeln. Und das ist ja sozusagen schon mal ein Setting, was zwischen dieses autobiografische dazwischen geschoben wird. Also es gibt sozusagen, also die individuelle Existenz, die individuelle Erfahrung, die spielt schon eine Rolle, auch in Bezug auf die Pflanzen, über die sie da schreibt, aber es wird gleich ins Universelle gedreht.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das Persönliche eine große Rolle spielt. Zumindest habe ich ein Gedicht von ihr aus dem Band Averno, der 2007 auf Deutsch erschienen ist. Da gibt es das Gedicht The Night Migrations. Da zitiere ich mal kurz draus, dass wir alle so eine Vorstellung bekommen. Es bedrückt mich zu denken, dass die Toten sie nicht sehen, diese Dinge, die uns selbstverständlich sind, sie entschwinden. Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein, so schwer vorzustellen das auch ist. Ist das ein typischer Auszug? Erzählt das über dieses persönliche Autobiografische, was Sie gerade angeschnitten haben?
Eigentlich erzählt es erzählt etwas über das Autobiografische, aber es erzählt auch was darüber, dass das ambivalent ist, dass sofort auch eigentlich eine philosophische, reflektierende Schicht darüber geschoben wird. Also es wird nicht mitgeteilt, einfach das Autobiografische, sondern es laufen da verschiedene Ebenen der Reflexion sofort durch. Und das sieht man ja auch schon an dem Titel dieses Bandes, wo Sie jetzt das erste, aus dem ersten Gedicht was vorgelesen haben. Averno, das ist ein kleiner Krater bei Neapel, der in der antiken Mythologie den Eingang zum Hades markierte, also zur Hölle. Und das ganze Buch bewegt sich um dieses Motiv herum. Und überhaupt sind die Bücher von Luise Glück, viele von denen haben so ein leitendes Motiv, um das, also das mit dem Gärten hatte ich ja schon gesagt. Es gibt noch ein anderes, das heißt Vita Nova, da geht es um den Frühling. Und darum herum werden so Konfigurationen entwickelt von verschiedenen Texten und Zugängen.
Da ist auch, sind immer wieder Naturmotive auch, ne, die für Sie auch typisch sind.
Gerade in der jetzigen Diskussion kann man es nicht sagen, aber doch jetzigem Interesse, was es über auf das sogenannte Nature Writing sich richtet, auch in deutschsprachigen Literatur, also eine Art und Weise, wie man über Literatur schreiben kann, die nicht sachbuchmäßig ist, aber auch nicht so rein fiktional, sondern sowas dazwischen, sowas Essayistisches hat, finde ich die Lyrik von Luise Glück eine interessante Position, weil Natur eben eine Rolle spielt, aber eben auch eine Funktion hat, so eine Art Funktion von Persona, also von Masken, durch die gesprochen wird und über die gesprochen wird, immer da ist. Also es ist sozusagen alle Themen, auch die mythologischen und die Naturbezüge, die kommen mit einer Brechung. Und diese Brechung, das ist wieder, kommt wieder ganz aus dem Individuellen der Autorin heraus.
Da kann ich auf jeden Fall Begeisterung bei Ihnen raushören, großes Interesse. Wie ist es denn für Sie selbst als Lyriker, wenn eine Lyrikerin den Nobelpreis bekommt? Fühlen Sie sich da vielleicht als Verbündeter oder so?
Ja, auf jeden Fall freut man sich immer, wenn jemand einen Nobelpreis bekommt, der Lyrik schreibt. Auch vor allen Dingen jemand, dessen Werk man schätzt, wo man weiß, die Luise Glück gehört ganz fraglos zu den wichtigsten Autoren ihrer Generation in den USA. Und ist ja auch, was ja auch die deutschen Übersetzungen schon zeigen, auch international weit rezipiert. Und das ist völlig gerechtfertigt, dieser Preis. Und man freut sich natürlich auch immer deshalb, weil man auch denkt, jetzt in den letzten Jahren, jetzt hat sich ja die Nobelpreisjury auch neu aufgestellt und neu organisiert. Die literarischen Entscheidungen wären einfach auch besser jetzt. Hatte ich den, also man kann ja noch keinen Trend ablesen, so lange ist das noch nicht her. Aber ich fand jetzt die letzten Entscheidungen alle sehr überzeugend. Und während bei Bob Dylan, ich weiß, da gibt es auch zwei Fraktionen, aber der hätte sich auch nicht um den Nobelpreis gerissen, glaube ich so. Und das zeigte, dass die alte Jury, glaube ich, in ihrer Konfiguration auch wirklich am Ende war. Und dass das jetzt so sich entwickelt, finde ich sehr toll.
Das sagt der deutsche Lyriker Steffen Popp zur diesjährigen Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glück. Vielen Dank, Herr Popp.
Ich danke Ihnen.